Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die Einladung mit Herrn König und für dem Amt für Lehrerbildung. Arbeite ich mir ganz gerne zusammen, auch wenn ich aus Rheinland-Pfalz komme und einen anderen Hintergrund habe. Aber ich denke, das Rhein-Main-Gebiet ist enger zusammen als vielleicht die Weite des rheinland-pfälzischen Landes. In der Hinsicht gibt es sehr viele Berührungspunkte und ich war schon öfters hier und finde Ihre Entwicklung, Ihr Engagement sehr interessant und auch richtungsweisend, das, was in Deutschland geschieht. Es gibt, denke ich, nur wenige Bundesländer, die sich im Bereich der Medienpädagogik, Medienbildung so stark engagieren und vor allen Dingen auch so viele Kooperationsmöglichkeiten in allen Phasen auch zeigen. Meine Aufgabe ist es, da bin ich gebeten worden, um diese Thematik, die Sie heute hier an diesem schönen Ort auch hier haben, einzuführen. Und ich möchte das etwas allgemeiner machen, auch am Schluss ein Beispiel zeigen, wie so eine Kooperation zwischen Universitäten, zwischen den verschiedenen Phasen der Lehrerbildung und Unternehmen aussehen kann, an dem ich selbst beteiligt bin, um dann vielleicht eine Diskussion konkreter noch auf diese Aufgaben insgesamt einzugehen. Ich möchte eigentlich damit beginnen, nochmal ins Blickpunkt zu nehmen, dass wir diese Veränderung der Gesellschaft, in der wir uns momentan befinden, etwas ist, was wir als Wissensgesellschaft, Informationsgesellschaft oder Mediengesellschaft kennzeichnen und dort auch diese Umbruchsprozesse uns natürlich tagtäglich in dem Sinne begegnen, dass die medialen Möglichkeiten der Vernetzung, die medialen Möglichkeiten, sich zu informieren, auch weiterzubilden, sehr, sehr stark anwachsen. Und in dieser Hinsicht kann man mal, ich habe das jetzt mal hier in verschiedenen Punkten zusammengefasst, diese Veränderungsprozesse in der Hinsicht kennzeichnen, dass es nicht mehr darum geht, Dinge zu produzieren, sondern also nicht mehr Atome, wie das Necroponti-Mark gekennzeichnet hat, sondern Bits, das heißt Wissen im Zentrum steht als Produktionsfaktor. Das kann man historisch auch ganz gut zeigen, dass die Veränderungsprozesse einer Dienstleistungsgesellschaft, einer Industriegesellschaft heute in dem Sinne sich geändert haben, dass fast 60% der Arbeitsplätze mit Medien ausgestattet sind und entsprechende Tätigkeiten auch durchführen müssen. Und diese Veränderungsprozesse bedeuten natürlich auch, dass wir das Wissen nicht mehr lokal an bestimmten Orten verorten können, wie die Schule das traditionell gemacht hat. Es gibt eine Schulbibliothek, es gibt der Lehrer, die Lehrerin, die das Wissen vermittelt. Aber die Schüler hatten früher relativ selten Möglichkeiten, über diese Prozesse hinauszuschauen, werden heute die neuen Medien, ob das jetzt das Internet ist, ob das auch andere Formen der mobilen Nutzung von Medien ist, dieses globale Wissen zu verwenden, auch in den eigenen Prozessen. Das Dritte ist, und da sind wir, glaube ich, an dem richtigen Ort hier, dass dieses Wissensanseignung als eine lebenslange Aufgabe gesehen wird. Ich werde gleich noch das etwas näher beschreiben. Das heißt, man lernt nicht nur etwas für einen Bereich, wo man sagt, das reicht aus, im weiteren Bereich meines Lebens, meiner Biografie damit umgehen zu können, sondern es ist eine lebenslange Aufgabe, die insgesamt als auch eine Aufgabe der eigenen Identitätsarbeit gesehen wird, nämlich berufsbiografisch sich weiterzuentwickeln, verschiedene Optionen auszunutzen. Diese Wissensvermittlung bedeutet auch durch die Mediengesellschaft, dass wir entsprechend auf Medien zurückgreifen können. Der Landrat hat ja auch beschrieben, dass E-Learning hier eine ganz zentrale Rolle spielt. Das heißt, dass man nicht mehr an bestimmte Räume und Zeiten gebunden ist. Das heißt, Wissensvermittlung kann losgelöst werden von solchen Orten wie hier. Sie sollte ergänzt werden in der Hinsicht, dass Präsenzphasen mit Online-Phasen oder virtuellen Phasen sich entsprechend auch verändern. Diese Möglichkeiten einer Wissensgesellschaft bedeuten, und das hatte ich eben schon mal herausgestellt, dass jeder Einzelne sich bemühen muss, mit einerseits dem Wissen, was die Gesellschaft zur Verfügung stellt, in seiner Biografie, in seiner beruflichen Karriere umgehen zu können, und zum Zweiten natürlich auch entsprechend, das als eine Aufgabe eines lebenslangen Prozesses zu sehen. Das heißt also nicht nur zu sagen, ich lerne jetzt etwas, sondern diese Veränderungsprozesse auch zu sehen. Und diese Veränderungsprozesse bezeichnen wir also vom Lernen für das Leben zum lebenslangen Lernen, also nicht mehr, dass das ausreichend ist, sondern ich muss andauern, deswegen sind Sie auch hier, meine Wissensvorräte, meine Wissensbestände überprüfen, ob sie angemessen sind für bestimmte gesellschaftliche Entwicklung. Ich muss jeweils immer überprüfen, ob sie ausreichend sind für meine beruflichen Tätigkeiten, aber letztendlich auch, ob ich es überhaupt will, ob meine Identität in der Gesellschaft entsprechend anders aufbauen kann und entsprechend diese Möglichkeiten nutze. Diese Grundannahme des lebenslangen Lernens ist, wie Paul Baltes, ein Altersforscher, das mal gekennzeichnet hat, eine, wie er sagte, permanente Unfertigkeit. Also wir sind nicht fertig, wenn wir die Schule abgeschlossen haben, auch nicht fertig, wenn wir die Universität, die Hochschule abgeschlossen haben, sondern diese permanente Unfertigkeit fordert uns heraus, anderen an uns zu arbeiten und zu überlegen, wie können wir uns weiterentwickeln, wie können wir uns verbessern. Insgesamt. Insgesamt wird auch gesehen, dass das, was wir in der Gesellschaft an verschiedenen Phasen haben, ich habe das mal so gekennzeichnet, wenn wir durchgehen, ja, Sie können sehen, jung, mittleres Alter und älter, dass man die traditionelle Sequenzierung hat. Am Anfang steht die Bildung, Schule, Hochschule, dann kommt die Arbeit und dann kommt quasi die Freizeit, der Ruhestand, der Feierabend und so weiter. Dass wir heute das anders sehen, nämlich im Sinne einer Parallelisierung von Prozessen. Das heißt, Bildung, Arbeit und Freizeit können miteinander sich abwechselt in bestimmten Lebensphasen. Das heißt, was wir zum Beispiel gerade an der Universität erleben mit der Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge, ich mache nicht nur mehr einen Diplomstudiengang oder einen Magisterstudiengang, gehe dann in den Beruf hinein, sondern die Idee ist auch, ich absolviere einen Bachelorstudiengang, gehe 3 Jahre in den Beruf und gehe dann wieder zurück in die Universität, mache meinen Master entsprechend. Wenn ich den Master habe, überlege ich mir vielleicht, an meiner Identität zu arbeiten, gehe 1 Jahr ganz raus aus der Gesellschaft, irgendwo auf eine Insel oder mache eine Weltreise und so weiter, komme zurück und steige irgendwo wieder ein, falls es möglich ist, oder steige in neuen Masterstudiengang ein. Also das soll bedeuten, dass diese traditionelle Form der Sequenzierung, Bildung, Arbeit, Ruhestand oder Freizeit, nicht jedes Jahr irgendwo ist ein Ruhestand, wenn man irgendwo hinfährt, sondern es kann auch eine Anstrengung sein, bedeutet einfach eine andere Form der Organisation meines Lebens. Und ich denke, das ist entscheidend. Was dabei eine große Rolle spielt, sind, dass wir dazu verschiedene Fähigkeiten haben müssen, mit dieser neuen Organisationsmöglichkeit noch umzugehen. Baltes kennzeichnet das als eine adaptive Flexibilität. Das heißt, an den Herausforderungen von Gesellschaft, von Beruf, von entsprechend auch den verschiedenen Bildungsinstitutionen muss ich Kenntnisse, muss ich Fähigkeiten, muss ich Kompetenzen haben, um mit diesen Herausforderungen umzugehen. Sie können uns die Folien morgen auf meiner Webseite runterladen, wenn Sie es nicht mitschreiben wollen. Also. Und diese adaptive Flexibilität bedeutet auch eine Fähigkeit, die wir irgendwie vermitteln müssen. Und zwar entweder in der familialen Sozialisation oder auch die Schule entsprechende Kompetenzen bereitstellen, die man erwerben kann, um mit diesen neuen Herausforderungen umzugehen. Und dazu gehören zum einen Optimismus. Das heißt, ich muss optimistisch bezüglich meiner eigenen Lebensplanung sein. Ich muss die Fähigkeit haben, mir Gedanken zu machen über meinen Horizont, über meine Ziele und wie kann ich sie in meine eigenen Vorstellungen irgendwo integrieren und auch in Auseinandersetzung mit den verschiedenen gesellschaftlichen, aber auch privaten Anforderungen. Positives Denken ist ganz wichtig. Nur dann werde ich auch gewahr, welche Herausforderungen auf mich zukommen, welche Bedeutung das Wissen insgesamt auch in Zukunft spielt und wo ich meine Bildungsherausforderungen auch sehen muss. Offenheit gegenüber Neuen ist ganz wichtig. Nicht von vornherein zu sagen, das will ich nicht, da halte ich nichts davon, sondern mit einer zwar gewissen Skepsis, aber trotzdem immer wieder auf das Neue erstmal als eine Herausforderung sehen, sich damit auseinanderzusetzen und dann erst zu urteilen, nicht von vornherein zu sagen, was bringt überhaupt nichts, da komme ich später nochmal dazu. Selbstwirksamkeit ist ganz wichtig. Das heißt also, ich bin derjenige, der mein Leben plant. Natürlich gibt es gesellschaftliche widrige Umstände, die mich daran hindern möchte, weil es nicht den Beruf gleich zu finden, den ich haben will. Auch im Alltag nicht die sofort den Ort zu finden, wo ich gerne wirken möchte, sondern verschiedene Instanzen erstmal durchgehen zu müssen. Aber nur, wenn ich selbst das als eine Herausforderung für mich sehe und entsprechend daran arbeite, diese Herausforderung anzunehmen, kann ich auch diesen Weg optimal gehen. Und die Zusammenhänge natürlich persönliche Handlungskontrolle, also intrinsische Motivation, Selbstwirksamkeit, ich bin derjenige, der mein Leben gestaltet, das ist ganz entscheidend, um in diesen neuen Formen, neuen Herausforderungen umzugehen. Also neben diesen Formen der Veränderung der Wissensgesellschaft und der Herausforderungen, die ein lebenslanges Lernen stellen, gibt es ein zweites Standbein, das uns hier interessiert, nämlich die Veränderung in der Medienwelt insgesamt. Und diese Veränderungen in der Medienwelt, denke ich, sind momentan sehr stark herausfordernd. Sie haben eben schon gehört, viele Schulen werden mit diesen interaktiven Whiteboards ausgestattet, wo viele sagen, habe ich meine Ausbildung nie gehabt, weiß gar nicht, wie ich mit umgehen soll, wie kann ich es auch entsprechend einsetzen. Andere Kritiken sagen, da wird sehr, sehr viel Geld herausgeworfen fast und sollte man dafür nicht lieber Bücher kaufen, und, ist das nicht viel sinnvoller. Aber diese Mediengesellschaft und diese Medien bieten auch entsprechende Optionen, Unterricht, Schule neu zu gestalten. Das kann man extra diskutieren. Was ich entscheidender finde, ist, dass die Schüler und Schülerinnen, die Kinder und Jugendlichen, mit denen wir es zu tun haben, in einen gesellschaftlichen Prozess hineinstarten, in dem die Medien eine ganz zentrale Rolle spielen. Und dass ihre Vorstellung davon, was Medien sind und wie sie sozusagen ihren Lebensalltag insgesamt gestalten, ein Veränderungsprozess heute bei Kindern und Jugendlichen bedeuten, indem sie das, was sie erleben, immer als schon als gegeben voraussetzen. Das soll die Skills deutlich machen. Medien waren immer schon da. Ein Kollege hat mir letztens erzählt, hat mit seinem Sohn gesprochen, dass er in seiner Jugend gar keinen Computer hatte. Und da fragte sein Sohn, wie seid ihr dann ins Internet gekommen? Dieses immer als gegeben hinnehmen, ist etwas, was natürlich mit dem Aufwachsen von Medien auch etwas zu tun haben. Und das sind Prozesse, die in der Schule, denke ich, in 10, 15 Jahren auf die heutigen Lehramtskandidatinnen oder auszubildende Lehrerinnen und Lehrern zukommt, wenn ich mit einer Jugend oder mit einem Schüler und Schülerinnen zusammenzukommen, die mit Computerspielen, die mit den mobilen Einheiten, wie zum Beispiel das iPad oder Smartphones und so weiter, auf die Welt gekommen sind, damit spielen, damit umgehen können, damit Informationen sammeln. Und ich denke, diese beiden Prozesse muss man insgesamt zusammen sehen. Und was bedeutet das? Ich möchte das an drei Fragestellungen sehr deutlich machen, nämlich, was sollten eigentlich Lehrpersonen wissen und was sollten sie können, um sinnvoll und pädagogisch angemessen diese Entwicklungen in ihren Unterricht und ihre Schulentwicklung mit einzubeziehen. Das ist eine ganz entscheidende Frage und da tun Sie ja hier sehr viel dazu, das auch entsprechend in Projekten und Kooperationen umzusetzen. Das Zweite ist, was ich auch entscheidend finde, wie muss Schule sich verändern, um diese Entwicklung aufzugreifen, darauf nicht zu reagieren im Sinne, wir müssen alles übernehmen, was sich da entwickelt, sondern im Sinne einer kritischen und skeptischen Auseinandersetzung. Und was bedeutet das für die Schule in der Wissensgesellschaft, wie soll sie konstruiert sein? Und das Dritte ist, welchen Beitrag muss und kann Gesellschaft, Universitäten, Bildungsinstitutionen und natürlich auch Wirtschaft, Unternehmen, Industrie dazu leisten? Ich will auf die beiden letzten Fragen eingehen. Das erste, denke ich, haben Sie in vielen anderen Kontexten schon thematisiert, werden Sie heute Nachmittag, denke ich, auch in den verschiedenen Workshops durchspielen. Ich will aber etwas allgemeiner, das ist halt immer so ein bisschen, wenn man Akademiker ist, dass man sagt, man muss erst mal klären, was die Begriffe sind, was verstehe ich unter Bildung, Medienbildung, Medienkompetenz und so weiter. Bildung ist ja etwas, was momentan wieder Mode wird, wobei der Bildungsbegriff recht unterschiedlich gebraucht wird. Heute werden die neuen Ergebnisse der Bildung in Schulen ja vorgestellt, wir sind schon vorgestellt worden heute Morgen. Ich denke, dass wir auch einen anderen Begriff von Bildung haben, der nicht nur darauf sich bezieht, wie Wissen vermittelt wird, sondern der etwas allgemeiner geht, nämlich das eine, dass wir immer sagen, Bildung in der Wissensgesellschaft heißt Ermöglichung von Autonomie und Kompetenz, um in einer mediengeprägten Welt entsprechend auch handeln zu können. Das ist das Allgemeine, das hat der Kollege Tulozecki, denke ich mal, sehr gut auf den Punkt gebracht. Das zweite ist, dass Bildung auch heißt, sich kritisch mit sich selbst und mit der Entwicklung der Gesellschaft auseinandersetzen zu können, also Kritikfähigkeit. Und der dritte Punkt ist Ermöglichung von Differenzerfahrung. Diese Ermöglichung von Differenzerfahrung haben wir bisher nur in dem Bereich der interkulturellen, multikulturellen Bildung gesehen, also das Fremde als etwas Selbstverständliches anzusehen. Aber ich denke, auch in der Mediengesellschaft ist es ganz wichtig, mediale Entwicklung als etwas Fremdes erstmal zu sehen, aber damit auch als etwas Selbstverständliches, mit dem man sich auseinandersetzen muss und nicht von vornherein sagen muss, das ist Mist oder sonst etwas, sondern zu sagen, was ist ein Teil dieser Entwicklungsprozesse und wir schauen mal, was passiert da eigentlich, ist es nützlich, ist es weniger nützlich. Und diese Differenzerfahrung heißt ja auch, kritisch dazu Stellung zu nehmen, aber andererseits konstruktiv damit umzugehen. Und nicht zuletzt sehen wir heute auch als eine wesentliche Aufgabe von Bildung an, mit dieser Vielfalt von Wissen, die die Wissensgesellschaft zur Verfügung stellt und mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind, dort umgehen zu können und Orientierung zu finden. Das ist etwas, was, denke ich, auch ganz entscheidend ist. Ich will mal auf die Aufgabe von Schule zu sprechen kommen, denn das scheint mir ganz wichtig zu sein, wie muss sich Schule möglicherweise verändern oder anpassen? Der kanadische Erziehungstheoretiker Kieran Eden hat mal so drei Modelle von Schule entworfen. Er hat gesagt, es gibt traditionellerweise das platonische Modell, wo es darum geht, um die Akkumulation von Wissen. Das heißt, es geht nur um die Wissensvermittlung in der Schule. Das ist das ganz Entscheidende dabei. Alles andere spielt keine Rolle. Das zweite nennt er das Rousseau'sche Modell, in der Hinsicht, dass die Schule auch in dem Sinne eine Erziehungsaufgabe hat, dass die Kinder ihre Möglichkeiten entfalten können, entsprechend auch sozusagen ein bisschen isoliert werden, von der Gesellschaft. Das heißt, das Kind steht im Mittelpunkt, das haben Sie in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik, in der Reformpädagogik als das Jahrhundert des Kindes am Anfang des 20. Jahrhunderts gesehen. Das heißt, dass viele Schulen ja in bestimmte Isolation gegangen sind, um von den negativen Einflüssen der Gesellschaft die Kinder zu schützen. Das wäre ein zweites Modell von Schule. Und eben sagt, es gibt auch ein drittes Modell von Schule, was vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg in Industriegesellschaften entstanden ist, nämlich das sogenannte Sozialisationsmodell, wo Schule sich an gesellschaftlichen Erwartungen orientieren soll. Das heißt, dass sie Berufsfähigkeit zum Beispiel herstellt, entsprechend fragt, was sind gesellschaftliche und berufliche Herausforderungen, wie kann man die insgesamt vermitteln. Egan stellt mir die These auf, dass die heutige Schule, die moderne Schule, versucht, alle drei Modelle zu verwirklichen. Sie versucht, erzieherisch zu sein, sie versucht, Wissen zu vermitteln und versucht gleichzeitig, sich sozusagen an die Erwartungen der Gesellschaft, der gesellschaftlichen Kräfte anzupassen. Und er sagt, das scheitert, weil man die Schule sich da insgesamt übernimmt. Und ich finde, die entscheidende Frage, die man daraus ja überlegen kann, ist, wie muss eine Schule in der Wissensgesellschaft aussehen? Sie kann nicht die Kinder isolieren von diesen medialen Entwicklungen. Also das rousseauische Modell ist unangemessen. Das Sozialisationsmodell wäre ein reines Anpassungsmodell. Das heißt, man wird alles, was sozusagen als mediale Angebot in die Gesellschaft, in die Schule kommt, einfach übernehmen, ohne sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Bringt das etwas? Sie erinnern sich vielleicht noch an die Sprachlabors in den 70er Jahren, wo viele Schulen ausgestattet worden sind, was eine Fehlentwicklung war, muss man ganz klar sagen, was heute in anderen Kontexten wieder aufgegriffen wird. Wir wissen nicht, wie die interaktiven Whiteboards sich durchsetzen. Ich glaube, dass sie erfolgreich sind. Das zeigt sich in England zum Beispiel, wo ein Großteil der Schulen ausgestattet sind. Aber wir wissen nicht, wie es ausgeht. Also ich denke, das ist eine entscheidende Frage und ich will einfach nur so ein paar Punkte nennen, die aus meiner Sicht so eine Schule kennzeichnen sollten, die sich aktiv mit den Herausforderungen der Wissensgesellschaft auseinandersetzen werden. Sie sollte nämlich Medienkompetenz vermitteln, um entsprechend in dieser Mediengesellschaft auch, wie ich sagte, autonom selbstbestimmt handeln zu können. Sie sollte Medienbildung betreiben, ich komme gleich zu dieser Differenz der beiden Begriffe, wie ich sie gerne sehen würde. Sie muss die Fähigkeit vermitteln können, mit den Informationen oder Wissen, das ist immer, eigentlich geht es nicht um Wissen, sondern es geht um Informationen. Informationen sind kontextuell eingebettetes, Entschuldigung, Wissen ist kontextuell eingebettetes Information. Also was wir im Internet bekommen, ist die Information. Wissen machen wir selbst erst daraus, das konstruieren wir. Aber sehen Sie das jetzt mal als Etikett einfach dafür, ohne das penibel auseinanderzuhalten. Also das ist ganz wichtig. Wenn Sie bei Google den Begriff Medienkompetenz eingeben, kriegen Sie momentan, glaube ich, 600.000 Hinweise. Wie gehe ich damit um? Was muss ich lernen? Das ist eine ganz wichtige Herausforderung. Orientierung in den Hilfen in der Medienwelt geben. Ganz wichtig auch Ethik, Moral, Verantwortung. Sie diskutieren ja momentan in Schulen, wie wir Schüler helfen können, sich in Social Networks angemessen zu repräsentieren. Eben nicht jedes Bild von der Party ins Netz zu stellen. Auf der anderen Seite aber auch in Social Networks zu sein, weil wir wissen, dass nicht nur Personalchefs gucken, was für ein Bild hast du drin, sondern auch gucken, bist du überhaupt drin und bist du nicht vielleicht sozial isoliert, wenn du nicht drin bist. Also in diesem Dilemma steht ja heute unsere Jugend, beides machen zu müssen und dann entscheiden zu müssen, wie präsentiere ich mich am besten. Und ich denke, das ist etwas, wo auch ethische, moralische Aspekte, Netiquette und so weiter vermittelt werden müssen, angesprochen werden müssen. Soft Skills, also die Fähigkeit, im Team zu arbeiten, Präsentationen zu machen, Gruppenarbeit zu organisieren, zu moderieren und so weiter. Alles, was wir heute wichtig finden, was über konkrete Lerninhalte hinausgeht, sondern das Lernen, das Lehren zu organisieren, sind Punkte, die heute auch in der Wissensgesellschaft die Schule vermittelt, auch die Hochschule vermittelt werden sollen. Wir sind zum Beispiel in der Konstruktion von Bachelorstudiengängen aufgefordert, 10-15% der Lehrinhalte als Soft Skills zu beschreiben. Und ich denke, das ist ganz wichtig, weil viele unserer Absolventen später in den Beruf kommen, wo sie zum Beispiel Führungsaufgaben übernehmen, wo sie ein Team leiten müssen, wo sie kooperieren müssen und so weiter. Und wir verlangen von ihnen in der Universität meistens Einzelreferate zu halten, einzelne Klausuren zu schreiben, nicht abzuschreiben von anderen, also nicht zu kooperieren, sondern aufs Gegenteil. Und ich denke, das sind so Punkte, wo wir diese Soft Skills stärker rausstellen. Und natürlich, dass die zwei Dinge, die ganz wichtig sind, selbstständig lernen können. Lernprozesse selbst zu organisieren und das als eine lebenslange Aufgabe. Und das bedeutet eine Herausforderung für die Schule, denke ich, im Kontext einerseits, dass sie eine klare organisatorische und zeitliche Struktur hat, die diesen Herausforderungen widerständig sind. Man kann nicht mit Medien sinnvoll arbeiten, wenn man, oder selbstständig arbeiten, wenn man 45 Minuten Unterricht lässt, sondern muss andere Zeitfenster finden. Und man kann, denke ich, auch mal überlegen, ob bestimmte Fächer nicht im Kontext
thematische Aufgabe oder Problemlösung orientieren, zusammengefasst werden können. Also diese staffelkurrikulare Trennung ist auch etwas, was eine Herausforderung für Schule und natürlich auch für Universitäten ist. Es gibt nichts Schlimmeres als Kolleginnen und Kollegen, die meinen, ihr Fach wäre das Wichtigste der Welt und müssten das unbedingt voneinander abgrenzen.
Also das wäre Schule in der Wissensgesellschaft, meine ich. Also jetzt mal als eine Idee, wie muss sie sich eigentlich verändern? Dazu, das hatte ich eben gesagt, das wäre der erste Punkt, spielen Medienkompetenz und Medienbildung eine ganz große Rolle. Ich will ganz kurz nur diese Begriffe für mich so einführen, die jetzt gar nicht leitend sind. Ich denke, es gibt eine Menge Definitionen davon. Wir Kolleginnen und Kollegen bringen jedes Jahr immer irgendeine neue Literatur heraus, wo wir meinen, das neu zu definieren zu müssen. Ich glaube, wir sind uns in großen Teilen einig, was darunter verstanden wird. Jeder möchte gerne irgendwo sein Claim abstecken und bestimmt selbst Marken setzen. Ich finde erstmal ganz wichtig die Unterscheidung zwischen Skills und Kompetenzen. Wir haben den Begriff der Medienkompetenz allgemein schon seit Beginn der 80er Jahre, in den 90er Jahren viel stärker in der Bildungspolitik auf. Und denke ich, wir haben dort darunter gepackt zwei wesentliche Elemente. Nämlich das eine, wie ich sie nenne, Umgang mit Routinen. Das heißt also zum Beispiel in einem Textverarbeitung Formatierung vorzunehmen und so weiter. Oder eine PowerPoint-Präsentation zu erstellen. Ich denke, das sind eher Routinefähigkeiten, die ich als Skills erstmal bezeichnen möchte. Ist natürlich eine ganz wichtige Aufgabe, da komme ich gleich dazu, dass auch Schulen das vermitteln sollte. Es reicht aber nicht aus, das wäre der erste Schritt. Die Herausforderungen der Zukunft der Mediengesellschaften werden eher so sein, dass wir nicht wissen, wie sie aussehen. Wenn Sie 15 Jahre zurückgehen, 1995, was wurde da gefordert, dass Schüler möglicherweise eine Homepage gestalten sollen und so weiter, dass sie eine E-Mail schreiben sollen, was heute überhaupt niemand mehr als Ziele ansieht. Und wenn wir 15 Jahre nach vorne gehen, wissen wir nicht, wie die Gesellschaft sich bezüglich der Medien verändert. Deswegen ist das Zweite ganz wichtig, nämlich Umgang mit Problemen, mit Herausforderungen. Und das würde ich als Kompetenzen auch im Sinne, wie sie die pädagogische Psychologie entwickelt hat, benennen können, nämlich die Fähigkeit, metakognitiv mit bestimmten Problemen umgehen zu können. Also nicht nur Routinen zu entwickeln, also mal ganz banal gesagt, was auch so ein gutes Beispiel ist, wenn ihr Drucker streicht, haben Sie Skills, Routinen, um das Problem zu lösen. Wenn Sie es damit nicht lösen können, brauchen Sie Kompetenzen. Sie müssen wissen, wie gehe ich mit dem Problem um. Und das ist was genau dieser Unterschied, den ich machen will damit. Und das Dritte wäre, was wir so als Medienbildung bezeichnen, was nochmal eine Ebene höher ist. International finden Sie den Begriff der Media Literacy. Ich denke, dass wir im Deutschen Media Literacy mit Medienbildung im Vergleich setzen können. Es gibt Differenzen, ich zeige es gleich noch an bestimmten EU-Definitionen, aber ganz grob gesagt wäre das gleich. Medienkompetenz wäre für mich dann, wie ich es eben gekennzeichnet habe, die Fähigkeit oder Fertigkeit, mit Krisen umgehen zu können, also eben Probleme, Krisen, Herausforderungen zu wissen. Was mache ich, wenn etwas Neues auf mich zukommt und ich nicht auf Skills, Routinen zurückgreifen kann? Was ist eine Herausforderung? Und das Zweite ist, ich muss es als Entwicklungsaufgabe sehen. Das heißt, in meiner Entwicklung vom Kind zum Jugendlichen, zum Erwachsenen, von Erwachsenen in verschiedenen Altersprozessen bis hin als Senior oder Silver Gamer, wie man sie auch nennt, ist es etwas, diese Fähigkeit, mich neu in der Medienentwicklung einstellen zu können, ganz bedeutsam. Das wären die Medienkompetenzen. Und Medienbildung würde ich nochmal einen Schritt weiter gehen, in der Hinsicht, dass darum geht, eine Diskursfähigkeit haben, sich über Medien diskursiv zu verständigen, das heißt argumentativ auseinanderzusetzen, über etwa den sinnvollen Einsatz von Smartboards oder wie gehen wir, welche Entwicklung bedeutet die E-Books im Bereich von Bildungsinstitutionen. Also nicht von vornherein zu sagen, was ich so häufig bei Kollegen erlebe oder auch bei Studierenden, ich brauche noch sozusagen das Haptische des Buches, oder die E-Books taugen nichts, weil ich da keinen Fisch mit einpacken kann und so weiter. Also ganz absurde Argumente, sondern wirklich argumentativ sich damit auseinanderzusetzen. Was meine ich damit? Das Zweite ist verantwortliches Handeln. Also Verantwortung ist ja, was Bildung auch ausprägt und mitprägt, habe ich ja eingangs gesagt. Ein Verantwortungsbewusstsein, was im Sinne einer parallelen moralischen Entwicklung und Förderung ganz wichtig ist. Das Dritte, dieser kompetente und selbstbestimmte Umgang und Orientierung mit Medien und nicht zuletzt die Befähigung zum selbstgesteuerten Lernen auch mit Medien. Das heißt, dass ich weiß, wo setze ich sinnvoll Medien ein und wo setze ich sie weniger sinnvoll ein. Ich finde einen Begriff nur so als einen kleinen Exkurs im Englischen Media Fluency ganz interessant, weil dieser Begriff, der mehr aus einer feministischen Theorien herauskommt, weil er deutlich macht, dass egal ob wir Medienkompetenz oder Medienbildung meinen, Das heißt, es ist kein festgelegter Begriff, sondern wir müssen immer wieder uns den verschiedenen Herausforderungen der Medienentwicklung anpassen. Und das ist ein fließender Prozess. Das, was wir heute als Medienkompetenz, als Medienbildung konkretisieren, kann in 5 Jahren schon etwas sein, wo man sagen würde, abgelegt braucht man gar nicht mehr, sondern es gibt eine neue Herausforderung. Das heißt also, dieses Fließen ist eigentlich damit gemeint. Und Sie sehen hier auch die Unterscheidung zwischen Sales, Skills, Capacities und Concepts sind etwas, also ich muss Fähigkeiten haben, mit diesen ganzen Herausforderungen umgehen. Leider hat sich dieser Begriff so nicht so ganz durchgesetzt, aber ich denke, er macht deutlich, dass wir nicht Medienkompetenz als einen feststehenden Begriff kennzeichnen können. Zu dieser Thematik nochmal abschließend, die EU hat auch ein Konzept zu Media Literacy. Es gibt eine entsprechende Arbeitsgruppe, die ich auch deutscher Vertreter bin. Und was ich da ganz interessant finde, ist, dass auch hier versucht wird, Media Literacy als ein europäisches Konzept zu sehen, was in Schulen, was in Unternehmen, was in der Gesellschaft entsprechend gefördert werden muss. Und hier geht es darum, dass zum Beispiel die Fähigkeit haben, also Zugriff, Analyse, Überprüfung der Kraft von Bildern, also ein sehr weiter Begriff auch von Medien gebraucht wird, wobei es ganz interessant ist, dass die Konzepte von dem, was man unter Medienbildung oder Media Literacy versteht, in europäischen Ländern ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben. Die französischen Kollegen noch sehr stark auf Filmbildung, zum Beispiel das Kino, Wert legen. Alle französischen Schulen, Schüler, Schülerinnen müssen einmal im Jahr ins Kino gehen. Da wird sehr viel auch in die Lehrerbildung investiert, dass sie das machen. Und zum Zweiten, zum Beispiel die Finnen eher sagen, E-Learning ist, was wir brauchen, Digital Literacy, und das andere ist alles gar nicht so wichtig. Das ist so ganz anders. Ich wollte nur deutlich machen, dass das, was wir hier betreiben, auch ein ganz europäisches Projekt ist und viele Länder sich entsprechend auch engagieren. Ich komme dann zu dem letzten Teil. Was bedeutet das jetzt hier für unser Thema? Nämlich, ich möchte so 4 Aufgaben kennzeichnen, Medienbildung als eine Bildungsaufgabe. Hier geht es darum, die Selbsttätigkeit und Bildungsfähigkeit zu fördern. Zum Zweiten eine gesellschaftliche Ausgabe allen jungen Menschen, auch den älteren Menschen, die Fähigkeit und die Möglichkeit zu geben, an diesen wissensgesellschaftlichen Entwicklungen teilzuhaben, zu partizipieren, als eine intergenerationelle Aufgabe, wo verschiedene Generationen zusammenkommen. Einerseits, was wir in Schulen finden, Schüler zeigen Senioren, wie das Internet funktioniert, aber umgekehrt können die Erwachsenen auch den jüngeren Leuten zeigen, was es heißt, moralisch verantwortlich in Medien zu handeln. Das sind ihre Stärken. Und als eine interkulturelle Aufgabe, eben Medienbildung nicht nur auf das zu beziehen, was wir hier konkret machen, sondern auch darauf beziehen, heute in einer Schule, die überwiegend durch vielfältige Kulturen geprägt ist, auch diese Aspekte über Medien mit einzubeziehen, als eine kulturelle Aufgabe anzusehen. Ich will auf die ersten beiden Punkte kurz zu sprechen kommen und deutlich machen, dass Medienbildung durch 3 Säulen getragen werden muss, wenn wir sie als gesellschaftliche Aufgabe und als eine Bildungsaufgabe sehen, nämlich im Sinne der Lehrerbildung etwas zu tun, das heißt also Lehrerinnen und Lehrern zu befähigen, dieses Projekt auch in der Schule umzusetzen. Zum Zweiten als eine Aufgabe der Unternehmen, Industrie, hier etwas dazu beizutragen, dass Schüler und Schülerinnen und dass die Gesellschaft im Sinne dieser kritischen Auseinandersetzung mit Medien auch hier Räume findet, um sich das aneignen zu können. Und das Dritte ist natürlich, sind die Universitäten, die entsprechend in der ersten Phase der Lehrerbildung die Aufgabe haben, dort aktiv zu werden und schon sehr früh bestimmte Fähigkeiten umzusetzen. Und was entscheidend ist, dass diese 3 Bereiche zusammenarbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Also das, was wir im Public-Private Partnership mal als Buch kennzeichnen, zu sehen, dass auch hier Universitäten, Lehrerbildung, und das haben wir ja hier in diesem Projekt, die sich öffnen und deutlich machen, dass es nicht darum geht, und da habe ich andere Erfahrungen als viele Kollegen meinen, wenn wir mit der Industrie zusammenarbeiten wollen, sind sie was aufzunehmen, sondern es geht darum, gegenseitige Kompetenzen zu verbessern, zu verstärken und gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Ich habe das mal im Sinne so einer Aufgabenteilung ganz kurz angeschnitten. Ich hatte schon angedeutet, wir können das in der Diskussion dann noch entsprechend vertiefen. Bildungsinstitution wäre hier die Schule. Sie hätte die Aufgabe, die Vermittlung der Grundlagen von Skills oder auch von Medienkompetenz. Das heißt, was das Routinemäßige ist, das kann man am Anfang sehen. Also wie gehe ich mit bestimmten Programmen um, wie benutze ich das Internet, wie mache ich eine Recherche und so weiter. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann, eben diese Reflexionsfähigkeiten, das selbstständige Lernen mit einzuführen. Das heißt also, diese Kompetenz und die Medienbildung dort zu entwickeln, wo man erst sagen würde, das wäre in der zweiten Hälfte, Sekundarstufe 1, auch in der Oberstufe, entsprechend Fähigkeiten. Die Universitäten hätten die Aufgabe, entsprechend die Lehrpersonen darauf vorzubereiten, was genau als eine medienpädagogische Kompetenz zu erwerben, zu wissen, wie gehe ich damit um, wie mache ich das, was mache ich daraus. In der Gesellschaft selbst wäre der außerschulische Bereich ganz wichtig, denn viele Schüler und Schülerinnen haben oder haben zu Hause in der Familie nicht die Möglichkeit, das, was in der Schule vermittelt wird, zu ergänzen, sondern da spielen Häuser der Jugend und auch hier solche Einrichtungen eine ganz große Rolle, die ergänzend zu dem, was im schulischen Bereich gemacht wird, tätig sein sollten. Und natürlich die Industrie und Unternehmen, die auch Medienkompetenz, aber in Bezug einer beruflichen Qualifikation etwas vermitteln können. Und das Zweite, was ich ganz wichtig finde, das zur Verfügung stellen von Erfahrungsräumen mit Medien. Denn die Schule kann nicht alle medialen Möglichkeiten präsentieren, aufnehmen und so weiter. Und in diesem Kontext der Zusammenarbeit besteht die Möglichkeit, im Sinne von Rheinland-Pfalz hat das angedacht in der gymnasialen Lehrerausbildung, für den 5 Praktika ein Praktikum in Industrieunternehmen durchführen zu müssen. Da gab es große Widerstände, das wird momentan als eine Option angeboten, aber es hieß genau eben nicht nur zu sagen, der Lehrerberuf ist eine rein pädagogische Tätigkeit, die sich auf die Schule beschränkt, sondern man muss auch die Lehrerinnen oder Lehrer in diesen anderen Bereichen Erfahrung sammeln, um sich damit auseinandersetzen zu können und auch entsprechend, wenn die Schüler und Schülerinnen Praktika machen, zu wissen, was passiert da eigentlich, denn die meiste Karriere von Lehrern geht von der Schule, Universität wieder in die Schule rein. Und da fällt die Gesellschaft raus irgendwo in dem Bereich. Ich will abschließend an einem Beispiel kurz zeigen, wie so etwas aussehen kann. Ich habe noch ein paar aufgelistet. Sie kennen Intel 1 und 2 sind ja Programme, wo Kultusministerien der Länder mit Unternehmen zusammengearbeitet haben, Fortbildung angeboten haben. Also da gibt es schon eine Zusammenarbeit in der Lehrer- und Weiterbildung. Sie haben Schule Zukunft hier, wo es ja auch als ein Wesensprogramm ist. Ein Beispiel wäre die George Lucas Education Foundation, das ist Education falsch. George Lucas kennen Sie als Regisseur von Star Wars Filmen. Er hat eine Stiftung gegründet, die genau zur Aufgabe hat. Ich glaube, ich finde es eine sehr schöne Website, edutopia.org, in dem er nicht nur zeigt, also sein ganzes Geld investiert, um Bildungsprozesse mit Medien in Schulen zu ermöglichen, sondern auch sehr, sehr viele Materialien zur Verfügung stellt und in diesen Materialien auch die Zusammenarbeit zwischen Erziehungs- oder Bildungsinstitutionen, Unternehmen gefördert wird. Also ihm gelingt es immer wieder, Großunternehmen heranzubringen, die entsprechende Projekte auch unterstützen. Dann, ich will das am Beispiel von Media Smart deutlich machen, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, weil ich das international ein ganz interessantes Beispiel finde. Media Smart hat jetzt vielleicht weniger etwas zu tun, was mit dem Internet zu sehen, wird von Super RTL in Deutschland betrieben oder unterstützt. Es ist ein Verein, der dort angesiedelt ist. Er ist aber in England gegründet worden und hat die Aufgabe, die Werbekompetenz von Kindern zu fördern. Und Werbekompetenz ist auch ein Teil von Medienkompetenz und bezieht sich nicht nur auf das Fernsehen, sondern in der modernen Gesellschaft auch auf das Internet und auf Computerspiele. Sie wissen, dass im Internet immer viel stärker Werbung betrieben wird und das ist eine Herausforderung, denke ich, wie gehen Kinder und Jugendliche damit um. Oder das neue Entwicklung ist ein Computerspiel, was Werbung ist. Wenn Sie ein Autorennspiel haben, haben Sie bei den Autorennspielen schon Bankenwerbung eingeblendet und die Industrie weiß genau, im Fernsehen, wenn ich einen Werbespot von 30 Sekunden habe, der 5-mal in der Woche erscheint, sind das nicht ganz 3 Minuten. Da kann ich wegzappen, aber wenn ich ein Computerspiel mache, spiele ich das vielleicht 10, 20 Stunden. Das heißt, ich bin viel länger dieser Werbung ausgesetzt. Das ist eine Entwicklung. Und hier haben sich verschiedene Unternehmen zusammengetan. Sie sehen hier in Deutschland ist das Ferrero, Hasbro, IP ist der Betreiber von Werbung von RTL, Kellogg's, Lego, Mattel und Super RTL. Sie sehen auch, dass Verbände vertreten sind. Und die Aufgabe ist es, Materialien für die Schule zur Verfügung zu stellen, das gleichzeitig pädagogisch begleitet wird. Ich habe es deswegen vorgestellt, weil ich im Beirat von Media Smart bin und genau dort die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Unternehmen und Schulen auch kennengelernt habe. Und was gemacht wird, ist, dass man eine Website hat, wo Spiele sind, Informationen sind, aber zum anderen auch, und das ist ganz wichtig, dass hier für Lehrpersonen Materialien zur Verfügung gestellt werden, das kann verschickt werden, kann auch heruntergeladen werden. Insgesamt sind 80% der Grundschulen in Deutschland mit diesen Materialien ausgestattet, das ist für drittes und viertes Schuljahr. Und Es kommt aus England, wird in verschiedenen anderen europäischen Ländern auch betrieben. Sie sehen in England, wer da alles beteiligt ist. Also diese Unternehmen geben Geld, um diese Datenkompetenzmaterialien zu entwickeln. Sie nehmen bedingt Einfluss darauf, seit deswegen bedingt, wir hatten an den Texten für die Lehrerbildung einen Tag mit Vertretern von Unternehmen zusammengesessen, an Sätze wird gefeilt, weil natürlich das Interesse der Werbetreibung ist, zu informieren nur, wir wollen kritisch informieren und dann ist die Frage, was ist kritisch, was ist informieren. Aber es war eine interessante Auseinandersetzung, wo zum Schluss etwas rausgekommen ist, das wir von der Medienpädagogik mittragen konnten und wo wir die Rückmeldung haben, wir haben das auch evaluiert, dass Lehrer und Lehrerinnen damit umgehen können. Es gab ein Problem, dass ein, zwei Kultusministerien Probleme mit dem Material hatten, weil es gibt einen Spot drin, wo es darum geht, wie gehe ich mit Werbung im Fernsehen um, und es waren reale Werbespots gezeigt worden von den Förderern und dann hieß es gleich, ihr macht im Unterricht Werbung für diese Produkte. Auf der anderen Seite muss man sehen, also wenn man einen Social-Spot nimmt, dann ist es keine reale Werbung, mit der die Schüler zu tun haben. Nur an der realen Werbung kann man auch kritisch sich mit auseinandersetzen. Ich glaube, das ist inzwischen auch akzeptiert. Wir sehen hier im englischen Bereich ist das ähnlich, dass es da Materialien gibt für die Lehrer und dass hier auch für Schüler Materialien gibt. Und ich denke, das ist so ein Beispiel, was in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel in interaktiven Whiteboards, hier auch jetzt angesetzt wird. Es gibt diese Boards, es gibt die Lehrerbildung in Seminaren, die das einsetzen möchte und auch sollte. Wir haben selbst jetzt in unserer Lehrerbildung in Mainz ein interaktives Whiteboard angeschafft, weil wir sagen, die zukünftigen Lehrer und Lehrer müssen wissen, wie das funktioniert. Sie müssen sich einsetzen, dann müssen, wie es funktioniert, welche Chancen es gibt, welche Potenziale es gibt, auch welche Grenzen es gibt. Es gibt schon Studien aus England, die zeigen, dass die Gefahr besteht, dass es der Unterricht sehr stark wieder lehrerzentriert wird, weil der Lehrer an der Tafel andauernd etwas schreibt. Wie gehe ich damit um? Und auf der anderen Seite, denke ich, gibt es Unternehmen, die ihre Materialien zur Verfügung stellen. Die verschiedenen Firmen wie Media, wie Smartboard und Comedia haben ja vielfältig Foren und Materialien zur Verfügung, wo Lehrer und Lehrer selbst wieder ihre Erfahrungen mit einbringen. Und ich denke, das ist auch eine Form von Kooperation, die für beide Seiten und für alle Seiten sehr fruchtbar sein kann. Ich wollte mit diesen Beispielen letztens auch einfach nur zeigen, wo diese Ansatzpunkte sein können in dieser Kooperation, was es heißt, Medienbildung zu betreiben als eine gesellschaftliche, als eine Bildungsaufgabe. Und wir sollten diese Herausforderung auch annehmen im Sinne des lebenslangen Lernens, um unsere Kinder, unsere Schüler und Schülerinnen eben auf eine Gesellschaft vorzubereiten, die sich medial verändert, wo wir aber gleichzeitig wissen, dass sie bildungsmäßig sich kritisch, aber gleichzeitig verantwortlich dort verhalten können. Vielen Dank, das war. Sie haben noch 5 Minuten Zeit, Fragen zu stellen oder so, oder 10 Minuten, je nachdem, wie Sie wollen.
Ja, aber ich meine, Sie haben jetzt am Schluss bei Mediasmart gezeigt, die Medien sozusagen für Lehrer. Das waren jetzt eher traditionelle Beispiele.
Ja.
Die haben Sie bewusst ausgewählt. Es gibt sicher auch andere.
Ja.
Also welche anderen Beispiele gibt es? Weil das waren jetzt eher traditionelle
Arbeitsplätze. Also ich denke, eine Form ist, wenn Sie das iPad nehmen, was ich denke, was ich wollte meinen Vortrag damit halten, aber das kann ich nicht. Ich denke, das iPad ist eine Möglichkeit, wo wir diese Verbindung sehr gut zeigen können, weil es natürlich neben dem, was Sie hier drauf Bücher lesen können, viele Möglichkeiten bietet, entsprechende Materialien. Ich habe jetzt gerade nur Max und Moritz, ich habe es nicht so gesehen. Also wo Lesemöglichkeiten gibt, wo man es verändern kann. Ich will jetzt keine Reklame dafür machen. Ich will nur zeigen, also wo Schrift und so weiter sehr gute Möglichkeiten bietet, zum Beispiel Schulbücher, Sachbücher drauf zu machen. Sie haben auch bestimmte Programme, die, was momentan halt interessant diskutiert wird, ist dieses Elements, wo Sie die Elemente haben, die Sie interaktiv dann beschreiben können, wo Sie mit umgehen können, verschiedene Elemente und so weiter. Ich denke, das sind Punkte, die erstmal ansatzweise zeigen, welche Möglichkeiten diese neuen Formen von, ja, wie wollen Sie sagen, Touchpads oder sonst etwas bieten. Nämlich Bücher darzustellen, wo das Lesen ganz wichtig ist. Das Lesen ist die Grundvoraussetzung, auch mit neuen Medien damit umgehen zu können.
Das zweite ist, dass sie natürlich Animationen machen können. Sie können in Büchern, ich habe jetzt gerade ein Beispiel, weil ich das für, ich habe zwei Enkel, mit denen ich das gerade am Wochenende gemacht habe. Zum Beispiel Alice im Wunderland, wo sie, zum Beispiel die Frage der Entwicklung von Bilderbüchern, die animiert sind. Sie können hier zum Beispiel die Uhr entsprechend da hochheben. Und da gibt es viele andere Möglichkeiten, interaktiv zu sein. Und ich denke, das ist etwas, wo Sie was eben nicht mehr viele Bücher mit sich rumschleppen müssen, wo Sie nicht mehr mit verschiedenen Ausgaben handhaben können. Sie können hier, je nachdem wie groß ist der interaktiv, Sie können ja unheimlich viele Bücher mitnehmen. Und ich denke, das wäre ein Beispiel jetzt dafür, für die Zusammenarbeit. Das heißt, wir aus den Bildungsinstitutionen müssen fragen, wie lässt sich sinnvollerweise hier etwas entwickeln, wo die Mehrwert auch gegenüber etwa einem traditionellen Schulbuch oder einfach einer Kopie besteht. Und ich denke, auf der anderen Seite müsste die Industrie bereit sein, diese Anregung zu benehmen. Das sind auch viele Beschränkungen mit dem iPad, was mich ärgert. Ich kann nur Keynote präsentieren auf dem Beamer, nur Videos, ich kann nicht das Gesamte präsentieren. Ich kann Ihnen zum Beispiel das Buch überhaupt nicht zeigen. Das ist ärgerlich, dass Apple da Einschränkungen macht und so weiter. Sie wissen, dass Apple auch sehr stark die Programmierer kontrolliert, was sie da entwickeln und so weiter. Aber ich denke, das ist unter Anfang. Wir werden in 2-3 Jahren sehr viele andere Geräte haben, wo wir für Möglichkeiten. Und ich denke, das ist genau der Punkt der Zusammenarbeit, dass wir den Leuten sagen, hört mal zu. Die Chancen für eine Bildungsinstitution in solchen Medien sind riesengroß. Wir nehmen unsere pädagogischen Ideen auf und setzen sie in technologische Konzepte um. Und da sehe ich eine Zusammenarbeit.
Mit dem iPad und übrigens in Kombination mit dem Beamer bringt das ganz ähnliche Leistungen mit Smartphone. Ja. Das ist nur die Hälfte kostet. Also von daher sind wir auch Entwicklungen. Meine Frage geht aber dahin, wenn ich an Schulen bin und quasi Basiskompetenzen vorstelle, was sind Ziele, wenn man Medien als Komponente des Unterrichts betrachtet, was man kann wissen, was gibt es für Chancen, dann kommt immer die Rückfrage, ja, wo sollen wir es denn vermitteln? Also in der Lehrerbildung, sagen wir mal, wir finden Konzepte, dass Lehrer tatsächlich flächendeckend gebildet werden in diesen Bereichen, aber wo sollen wir das denn unsere Schüler beibringen? An welchen Stellen. Würden Sie dafür probieren, dass es so eine Art Unterrichtsfach Bildung geben sollte oder wie sollte man es in der Schule direkt organisieren?
Also wir sind der Meinung, also wie heißt die Medienpädagogik, dass es fächerübergreifend vermittelt werden soll. Also wenn man schon Tendenzen momentan diskutiert, keine Fächer, also Fächer zu Gruppen zusammenzufassen, sollte man nicht nochmal ein neues Fach einführen, wo man Noten geben muss und so weiter. Und ich denke, es gibt sehr, sehr viele Beispiele, dass sie fast in allen Fächern das vermitteln können. Ich würde umgekehrt sagen, so früh wie möglich, das heißt in der Grundschule beginnen, wenn ich sogar im Kindergarten schaue, in bestimmten Bereichen, Möglichkeiten zu stellen, mediale Räume zu erfahren und in der Grundschule die Möglichkeit zu sehen, dass ich Informationen sammeln kann über das Internet, mich auseinandersetzen kann, auf der anderen Seite auch das, was ich erarbeite, präsentieren kann. Und ich denke, es gibt sehr viele Modelle auch in Grundschulen, wo Schüler schon in der ersten Klasse lernen, mit Präsentationsprogrammen ihre Arbeitsergebnisse zu präsentieren.